Im Juni ging ein Mann namens Joseph Webster in eine Bank in Canton im amerikanischen Bundesstaat Michigan. Und er gab dem Kassierer eine Notiz, auf der stand, dass er diese Bank ausrauben will und dass er sich eine Bombe um den Leib geschnallt hat. Ein Kunde, der in der Nähe stand, hat irgendwie dieses Gespräch überhört und zog seine Waffe. Der hatte einen Waffenschein und zog seine Pistole, hat die auf diesen Einbrecher gerichtet und hat gesagt, du wirst diese Bank nicht ausrauben. Und der Herr Webster hat gesagt, aber ich habe eine Bombe. Ist mir egal. Und dann setzte sich Webster hin und wartete ganz ruhig, bis die Polizei kam. Ich mag es, du wirst diese Bank nicht ausrauben, aber ich habe eine Bombe. Ist mir egal. Hatte keine besonders große Autorität, der Herr Webster. Aber wir kennen jemanden, der unglaubliche Autorität hat. Das ist Jesus Christus. Und wir werden sehen heute, was passiert, wenn Menschen sich auf diese Autorität einlassen. Jesus hatte seine Apostel berufen und dann haben wir über die letzten Wochen eine Ansprache von Jesus an seine Jünger studiert. Und jetzt lesen wir im Kapitel 7 in Vers 1. Nachdem er aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Kapernaum war das Hauptquartier, können wir sagen, von Jesus in Galiläa. In Nordisrael. Petrus hat dort gewohnt. Jesus war bei ihm zu Gast oft. Vers 2 lesen wir, eines Hauptmanns Knecht aber, der im Wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Hauptmann. Römischer Soldat. Hauptmann über 100 Soldaten, die ihm unterstanden haben. War ein besonderer Mann. Er war ein Römer. Er war ein Heide. Er war ein Soldat der römischen Besatzungsmacht, die Israel besetzt hatte. Er war ein Feind Israels eigentlich. Und normalerweise hatten diese römischen Soldaten nicht sehr viel Geduld mit den Juden und mit ihren Eigenheiten und Traditionen. Normalerweise waren die nicht besonders interessiert. Aber hier haben wir einen besonderen römischen Hauptmann. Er liebte das jüdische Volk, lesen wir hier. Vielleicht war er fasziniert von diesem einen Gott, den die Juden angebetet haben. Er hat ihnen sogar die Synagoge erbaut. Ich habe ein Bild für euch auf der Folie von der Synagoge in Kapernaum. Die Synagoge, die hier noch steht, wurde später gebaut auf dem Fundament von der alten Synagoge. Auf dem unteren Bild die dunklen Steine, das war noch Teil der Synagoge, die dieser Hauptmann erbauen ließ. Dieser Hauptmann liebte seine Feinde, so wie Jesus hier im Kapitel 6 gesagt hat, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. War eine großzügige Geste, ne, dass er ihnen die Synagoge finanziert hat. Er hat seinen Feinden Gutes getan, weil er war ein Geber. Er illustriert eigentlich sehr viel von dem, über das Jesus gesprochen hat, die letzten Wochen. Er war ein guter Mann. Er hat ein Herz, er hat einen Knecht, einen Sklaven, der im Wert war, für den er ein Herz hatte. Und die jüdischen Leiter waren ihm wohlgesinnt. Und sie kommen jetzt zu Jesus, um für ihn zu bitten. Auch das ist sehr bemerkenswert. Nicht nur die Römer waren stolz, auch die Juden waren stolz. Juden haben damals geglaubt, dass die Heiden eigentlich nur dazu da sind, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Aber hier bemerkenswert, jüdische Leiter, die zu Jesus kommen, um für einen heidnischen Hauptmann der Besatzungsmacht zu bitten. Dieser Hauptmann war ein höflicher Mann. Er hat nicht zu Jesus gesandt, um Jesus zu befehlen, zu ihm zu kommen. Hätte er vielleicht machen können. Er kam und ließ ihn bitten. Und er war ein guter Herr. Er hatte seinen Knecht, seinen Sklaven lieb. Er hatte ein Herz für ihn. Außergewöhnlicher Mann. Und wir werden heute erleben, wie er ein Wunder erlebt. Und das Erste, was wir sehen in seinem Leben, ist, dass er ein Mann war voll Barmherzigkeit. Er hatte Mitleid, er hatte Liebe für seinen Knecht. Die Not seines kranken, im Sterben liegenden Sklaven ließ ihn nicht kalt. Es hat ihn bewegt. Es hat ihn bewegt, etwas zu tun. Es hat ihn bewegt, zu Jesus zu kommen, sich an Jesus zu wenden. Und Jesus mag das. Jesus reagiert auf so ein Herz. Wunder geschehen, wenn unsere Barmherzigkeit mit dem zusammentrifft, was Gott tun kann. Weil Gott ist ein barmherziger Gott. Und wenn wir Menschen uns mit Barmherzigkeit, mit seinem Herzen voll Barmherzigkeit für andere Menschen an ihn wenden, dann berührt es sein Herz. Und dann kann er uns gebrauchen, um Großes zu tun. Ich glaube, das ist ein echter Schlüssel. Erlebst du Wunder mit Gott? Auch diese kleinen Wunder des Alltags? Wenn wir ehrlich sind, erleben wir viel zu wenig. Ich rede einfach nur von mir. Und ich glaube, wir haben hier einen Schlüssel im Leben dieses Hauptmanns. Vielleicht können wir die Frage anders stellen. Bist du barmherzig? Bist du berührt von der Not anderer Menschen? Vielleicht Jugendliche auf der Straße oder Waise, Obdachlose, Kranke, Einsame, Schwache, Entmutigte. Menschen, die ohne Jesus verloren gehen. Lässt du dein Herz berühren von der Not anderer? Lass dich mein Herz berühren von der Not anderer. Große Missionswerke, Waisenhäuser, Krankenhäuser, große Dienste sind deswegen entstanden. Ich denke zum Beispiel an Hudson Taylor oder William Carey, die so gebrannt haben für Völker, die Gott nicht kennen. Und die Erweckungen erlebt haben in China und in Indien. Ich denke an John Knox, der gesagt hat, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Echte Leidenschaft. Ich denke an Georg Müller, der berührt war, dessen Herz berührt war für die Waisenkinder in London und der mit diesem Herzen ins Gebet zu Gott gegangen ist und der Waisenhäuser mit 2000 Kindern jahrelang dadurch erhalten hat, einfach, dass er gebetet hat um Gottes Versorgung. Und sie haben täglich Gottes Wunder erlebt, wie er gewirkt hat, sie versorgt hat. Ich denke an William Wilberforce, der berührt war von der Not der Sklaven in England damals und der sich von Gott gebrauchen ließ, die Sklaverei abzuschaffen. War sein Lebenswerk, ging nicht von heute auf morgen, aber Gott hat ihn gebraucht. Ich denke an Dr. Brand, einen Missionsarzt, der berührt war vom Leid der Leprakranken. Und den Gott benutzt hat. Er hat die Ursache von Lepra entdeckt. Und entdeckt, wie man Lepra heilen kann. Oder zumindest im Einhalt gebeten kann. Ich denke an Henri Dunant. der berührt war von der Not von Verwundeten, Kriegsverwundeten. Und den Gott benutzt er, das Rote Kreuz zu gründen. Ich denke an den Holländer, der eigentlich unter dem Namen Bruder Andrew bekannt ist. Heißt er eigentlich anders. Ich habe seinen echten Namen nicht gemerkt. Er war berührt, hat ein Herz für die Geschwister, verfolgten Geschwister im Glauben in den Ostblockstaaten. Und er hat begonnen, sie einfach zu besuchen, zu ermutigen, Bibeln zu schmuggeln. Daraus ist eine ganze Organisation geworden. Open Doors heißt die. Und ich habe diese Woche einen Bericht gelesen, wie sie vor 27 Jahren in einer spektakulären Aktion 1 Million Bibeln nach China geschmuggelt haben. Gottes Wunder erlebt. Bruder Andrew hat ganz viele Bewahrungswunder erlebt auf seinen Reisen. Calvary Chapel Bewegung hat damit begonnen eigentlich, dass ein Mann und seine Frau berührt waren in ihrem Herzen, ein barmherziges Herz begonnen haben für die drogenabhängigen Jugendlichen damals, die als Hippies dann an den Stränden in Kalifornien rumgehangen sind. Und sie sind mit ihrem Auto an den Strand gefahren und haben begonnen zu beten für diese jungen Menschen. Und er kennt die Jesus People Erweckung. Was passiert ist? Marianne hat am Dienstag erzählt von den Wundern, die sie mit Gott erlebt im Alltag. Marianne ist ein Vorbild für mich in diesen Dingen. Sie hat echt so Barmherzigkeit, ein Herz für die Verlorenen. Sie kann nicht schweigen. Gott gebraucht sie. Gottes Herz hat sich nicht verändert. Ich glaube, Gott möchte wirken in dieser Welt. Und er sucht nach Gefäßen, die sich gebrauchen lassen. Von ihm. Seine Augen durchstreifen die ganze Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die Frage ist, wo ist unser Herz? Lassen wir uns von der Not anderer Menschen wirklich noch berühren? Oder ist unser Herz kalt geworden? Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und er sagt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Hört mal bewusst auf eure Gebete. Wofür betet ihr? Ich denke, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, müssen wir sagen, dass wir und ein großer Teil der Christenheit so einen großen Teil sehr selbstsüchtig geworden ist. Sehr bequem geworden ist. Wir drehen uns sehr um uns selbst, oder? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Grund, warum wir so wenige Wunder erleben in unserer Mitte. Oh Leute, wir brauchen ein weiches Herz. Ein Herz, das sich wieder berühren lässt von den Nöten anderer Menschen. Das Leidenschaft entwickelt für eine Sache, die Gott uns aufs Herz legt. Dass Gott uns gebrauchen kann, um anderen zu dienen. Und wenn wir dieses Herz nicht haben, müssen wir ins Gebet gehen. Es Gott hinlegen und uns dieses Herz von ihm schenken lassen. Gottes Wort studieren hier, Gott betrachten, sein Herz betrachten. Er ist so ein liebevoller Gott. So große Barmherzigkeit. Und wenn wir Menschen zu Gott bringen, wenn wir Menschen werden, die mit Barmherzigkeit für die Not anderer an den barmherzigen, allmächtigen Gott herantreten, hey, dann könnt ihr euch anschnallen. Dann entsteht eine unheimliche Dynamik. Das ist, wie dieses Wunder hier begonnen hat. Dein Hauptmann, der wirkliches Herz hatte für seinen Knecht. Barmherzigkeit, der so bewegt war, dass er sich hatte bewegen lassen, etwas zu unternehmen. Zu Jesus zu kommen, mit seinem Anliegen. Also erstens, er war barmherzig und zweitens, er wendet sich an Jesus. Jesus hat große Dinge getan, in dieser Gegend. Und ich bin sicher, dieser Hauptmann hat von Jesus gehört. Und sein Sklave, der lag im Sterben. Sklave, der ihm viel wert war, für den er ein Herz hatte. Was ist seine einzige Chance? Oh, dieser Jesus. Und er wendet sich an ihn um Hilfe. Und Leute, das Gebet, wenn wir uns zu Gott wenden um Hilfe, das Gebet ist die mächtigste, wirksamste Ressource, die uns Menschen zur Verfügung steht. Und Hebräerbrief 4,16 sagt uns, lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Leute, wir haben eine Einladung von Gott. Wir haben eine offene Tür, in Jesus Christus zu kommen, vor seinen Thron, um Hilfe zu empfangen, um Beistand zu empfangen. Nutzen wir das. Dieser Mann war barmherzig, er war ein Beter, würden wir heute sagen. Er wendet sich an Jesus. Das Dritte, was wir sehen, er war demütig. Lass uns ab Vers 4 lesen. Er schickt hier die Ältesten der Juden zu Jesus. Und dann lesen wir, als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst. Denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Seht ihr diesen Kontrast? Juden kommen zu Jesus und sagen, Jesus, der ist würdig. Der Hauptmann sagt, Jesus, ich bin nicht würdig, dass du überhaupt unter mein Dach trittst. Juden sind damals nicht in die Häuser von Heiden gegangen. Oh Jesus, ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst. Seht ihr den Kontrast? Jüdischen Leiter dachten gesetzlich, Jesus, hilf ihm, denn der ist so gut. Der hat's verdient. Der hat so viele gute Dinge getan für uns. Er hat's verdient, Jesus, dass du ihm hilfst. Viele Menschen denken so, viele religiöse Menschen. Eigentlich alle Religionen außer dem biblischen Christentum. Sagen, wenn du Gott erleben willst, wenn du möchtest, dass Gott dich annimmt, dann musst du dir das verdienen. Du musst dich zu Gott hin verdienen. Sei es durch Meditation. Sei es, dass du immer wiedergeboren wirst von neuem, Reinkarnation, bis du es endlich richtig machst und du kannst dich nach oben arbeiten. Leider Gottes ist jedes Baby, das ich kenne, genauso blöd wie jedes andere und genauso ein Sünder wie jedes andere. Ich sehe da keine Aufwärtsentwicklung. Aber du musst es verdienen. Manche sagen, du musst gute Werke tun. Und dann am Ende deines Lebens werden vielleicht deine guten Werke, deine schlechten Werke aufwiegen und dann kannst du irgendwie zu Gott kommen. Manche christliche Religionen sind sehr werksbetont. Du musst jeden Sonntag in die Kirche gehen. Du musst beichten gehen. Und dann, wenn du 5 Vater unser betest, dann kannst du dir vielleicht ein bisschen was abarbeiten. Traditionen durchmachen. Und dann, wenn du diese Dinge tust, dann wird Gott dich annehmen. Ich habe früher so gedacht. Ich habe gedacht, ja, ich habe niemanden umgebracht, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Und deswegen wird Gott mich annehmen, ich war selbstgerecht. Aber wisst ihr was, es wird im Himmel keinen einzigen selbstgerechten Menschen geben. Jesus sagt, wenn du zu Gott kommen willst, dann musst du perfekt sein wie Gott. Perfekt wie der Vater im Himmel, vollkommen. Wer von euch schafft das? Ich nicht. Und weißt du was, wenn du das nicht schaffst, weißt du, was du dir verdient hast damit, wenn du nicht vollkommen bist? Die Hölle. Trennung von Gott. Das ist das, was wir verdient haben. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist, was du dir verdienst, wenn du sündigst. Das ist, was jeder Einzelne von uns verdient hat. Du kannst dir ein Leben von Gott und ein Leben mit Gott nicht verdienen. Du kannst es nur schenken lassen. Du kannst es nur schenken lassen von jemandem, der es wirklich verdient hat, von jemandem, der ein vollkommenes Leben gelebt hat für dich. Und das ist Jesus Christus. Er hat sein vollkommenes Leben am Kreuz als Bezahlung für dein unvollkommenes Leben eingesetzt. Wir können nur gerettet werden aus unserer Entfremdung von Gott, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, ja, Jesus, ich nehme an, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme das an, was du getan hast. Ich vertraue mich dir an. Und Gott, der Vater, wird dich nicht annehmen wegen dir. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Jesus für dich verdient hat. Das ist die Grundlage unserer Rettung. Wir können uns nicht selbst retten durch irgendwelche Werke, die wir tun. Unsere Werke werden immer unvollkommen bleiben und greifen damit zu kurz. Die Bibel sagt uns ganz klar, wir sind gerettet durch Gnade. Unverdiente Gunst, das ist, was Gnade ist. Und es geht dann weiter. Ich würde sagen, die meisten Christen, nachdem sie das verstanden haben, dass sie sich nicht selber retten können und dass sie Jesus brauchen, und nachdem sie sich haben retten lassen von Jesus aus ihrer Schuld, leben sie trotzdem gesetzlich weiter. Das ist, wie diese Welt funktioniert, das ist, wie wir es kennen. Wenn du was haben willst, musst du es verdienen. Es gibt nicht viel gratis in unserer Welt, oder? Alles hat seinen Preis und wir sind immer auf der Suche nach dem Preisschild. Und so viele Christen wollen sich jetzt Segnungen von Gott in ihrem Leben verdienen. Gott, der verdient es, dass er sein Gebet erhört, weil der ist so gut. Der liebt uns, der hat eine Synagoge gebaut. Jesus, der verdient es. Jesus, der verdient es, dass du was für ihn tust, wegen dem, was er getan hat. Denken wir nicht oft so? Jesus, ich verdiene, dass du was für mich tust, weil ich das und das und das getan habe. Weil ich brav gebetet habe. Ich habe dich doch angebetet jetzt, Jesus, also verdiene ich doch, dass du mich füllst mit deinem Frieden oder was immer, dass du dieses Problem für mich löst. Ich habe doch brav meine stille Zeit gehalten letzte Woche. Ich habe meine kranke Oma besucht. Ich verdiene doch, dass du mich segnest, Gott, wegen dem, was ich getan habe. So ist gesetzliches Denken. Oh, wenn ich morgens brav aufgestanden bin und meine Zeit mit Gott verbracht habe und die Bibel gelesen habe, es wird ein guter Tag, ich kann jetzt erwarten, dass Gott mich segnet. Am nächsten Tag verpennst du, du kommst nicht dazu und denkst, oh, Gott kann den Tag nicht segnen, weil ich habe meine stille Zeit nicht gehalten. Es hängt doch von mir ab. Denken wir nicht so oft so? Und dann kriegt dieser Stolz in unser Herz, diese Selbstgerechtigkeit wieder. Weißt du was, Gott wird mich ein bisschen mehr segnen als dich, weil ich habe 5 Seiten in der Bibel gelesen und du nur eine. Ich bin ein bisschen geistlicher als du. Deswegen habe ich was gut bei Gott. Deswegen wird er mich mehr gebrauchen als dich. Wieder, du kannst ja von Gott nichts verdienen. Sei dir dessen bewusst, Gott segnet dich nicht wegen dir, sondern trotz dir eigentlich. Wegen Jesus. Nicht wegen dir, sondern wegen Jesus und weil du in Jesus bist. Gott segnet dich nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was Jesus schon für dich getan hat. Das ist die Grundlage. Du brauchst dir Gottes Liebe nicht verdienen. Du kannst dir Gottes Liebe gar nicht verdienen. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt, als er es schon tut. Gott liebt dich leidenschaftlich. Zum Maximum mit aller Liebe, die er hat. Liebt dich der allmächtige Gott. So sehr, dass er Jesus für dich gegeben hat. Im Römerbrief Kapitel 8 steht, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mit ihm. Mit Jesus. Epheserbrief Kapitel 1. Da lernen wir, dass Gott uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung, die Gott für uns hat. In Christus. In Jesus, in ihm. Und Paulus schreibt dort, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wow. Und so gesegnet hat in Christus. Aller Segen, den Gott für uns hat, ist in Jesus. Die Bibel sagt uns, wir sind Miterben mit ihm. Wir sind nicht Erben, weil wir es verdient haben. Wir sind einfach Miterben mit ihm. Wenn du in Christus bist, wenn du dich ihm anvertraut hast, dann darfst du zu Gott kommen und darfst allen geistlichen Segen erben, den Christus für dich erkauft hat. Annahme bei Gott, Stärkung, Hilfe, Zurüstung, Segen. Du darfst zu ihm kommen und es erwarten. Gerade auch dann, wenn du dir bewusst bist, dass du es nicht verdient hast. Gerade dann. Wir denken so gesetzlich. Wenn wir auf die Schnauze fallen, wenn wir sündigen, denken wir, oh, 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 oh. Ich kann jetzt nicht so einfach wieder zu Gott kommen. Ah, vielleicht, wenn ich jetzt mal eine Woche brav meine stille Zeit halte und meine Oma wieder mal besuche, oh, dann kann ich wieder zu Gott kommen. Was für eine Lüge. Paulus sagt uns, lasst uns mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Der Thron, wo wir unverdiente Gunst finden. Lasst uns mit Zuversicht hinzutreten in Jesus Christus. Mit Zuversicht, mit Freimut, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gerade dann, wenn wir Hilfe brauchen. Und so oft kommen wir nicht, gerade dann, wenn wir es am meisten brauchen. Oh, Gott hat uns vergeben in Jesus Christus. Jesus hat uns Annahme beim Vater erkauft. Segen, Hilfe. Lasst uns es nutzen, lasst uns mit Zuversicht kommen. Beanspruchen. Es ist Gnade, es ist unverdiente Gunst. Das ganze christliche Leben, unsere Errettung, Vergebung, Annahme, Segnungen, dass Gott uns gebraucht, dass Gott uns versorgt, ist alles Gnade, es ist alles unverdient, es ist alles nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Gott sagt uns, die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem selbstgerechten Stolzen. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott diejenigen Menschen, dass Gott diejenigen Gemeinden segnet, die alles von und alles wegen Jesus erwarten, nicht wegen sich selbst. Der heidnische Hauptmann hat es verstanden. Er kam nicht selbstgerecht zu Jesus. Hat nicht gefordert von Jesus, dass er was für ihn tut, wegen dem, was er getan hat. Wie so viele Christen es heute tun. Oh, ich beanspruche im Glauben, weil... Oh. Er kam demütig. Er gesagt, ich bin nicht würdig. Sich auf die Gnade Gottes verlassen. Oh, die Gnade Gottes. Die Leute haben zu Paulus gesagt, Paulus, wenn du die Gnade Gottes so predigst, dann werden die Leute doch ein sündiges Leben leben. Lass uns sündigen, damit die Gnade noch größer werde. Stimmt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Menschen, die Gottes Gnade wirklich erfahren und wirklich verstehen, werden verändert. Ja, warum sollen wir denn noch beten oder Gott loben oder stille Zeit halten oder gute Werke tun, wenn eh alles aus Gnade ist. Wenn eh alles ein unverdientes Geschenk ist. Gottes Wort sagt uns, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Grund. Weil er uns so sehr liebt und ich bin so beeindruckt von ihm, seiner Gnade, seinem Geschenk. Oh, und ich bete nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Was für ein Vorrecht, ich darf zu einem allmächtigen Gott kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Ich lese nicht in der Bibel, weil ich muss, um mir irgendwas zu verdienen, sondern weil ich darf. Oh, Gott, der allweise, allmächtige Gott, spricht zu mir seinem Wort, ich darf ihn kennenlernen. Ich bete Gott nicht an, um mir irgendwas zu verdienen, sondern weil ich so beeindruckt bin von ihm. Weil ich zu ihm kommen darf, was für ein Vorrecht. Das ist Leben aus Gnade. Wir tun gute Werke nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Weil Jesus uns sein Herz schenkt für unsere Mitmenschen. Gott lieben mit allem, was wir sind, und unseren Nächsten lieben wir uns selbst. Das ist, woraus es ankommt. Das ist Christentum zusammengefasst. Wir tun das, was wir tun, weil wir wollen, aus unserer Beziehung mit Jesus heraus, weil wir von ihm beeindruckt sind. Nicht um Beziehung oder Wohlwollen von ihm zu erlangen, sondern weil wir das schon haben. Und weil wir wissen, dass wir so gewollt sind von ihm und so geliebt sind von ihm und ihm so viel wert sind, dass wir so gesegnet sind von Gott. Und darauf reagieren wir einfach. Leben aus Gnade. Die Wahrheit ist, dass gesetzliche Menschen nicht heiliger leben als Menschen, die wirklich Gottes Gnade verstanden haben. Sondern die Wahrheit ist, dass gesetzliche Menschen wahrscheinlich viel mehr mit Sünde ringen, viel kritischer sind, viel krampfhafter sind in ihrem Glauben, viel liebloser sind als Menschen, die aus Gnade leben. Weil wir kommen nicht weit aus eigener Kraft, oder? Kennst du aus meinem eigenen Leben? Harry Ironside hat auch Zeugnis davon abgelegt. Er war Teil der Heiligungsbewegung. Menschen, die geglaubt haben, sie können heilig werden aus eigener Kraft. Und er hat die ersten Jahre seines Dienstes aus eigener Kraft gelebt. Versucht aus eigener Kraft heilig und sündenlos zu leben, um Gottes Segen und Gottes Zurüstung zu erlangen. Und er schreibt nach 5 Jahren, ich war körperlich total erschöpft und mein Geist war völlig verzweifelt, weil dieses gesetzte Ziel, das war und blieb unerreichbar. Wir können uns auch Heiligung nicht erarbeiten, nicht verdienen. Wir können uns auch das nur schenken lassen. Während wir unsere geschenkte Beziehung mit Jesus Christus aus Gnade genießen, und während wir Gemeinschaft mit ihm haben, während wir mit ihm leben, während wir auf ihn ausgerichtet sind, da verändert sein Geist in uns. Wir können 2. Korinther lesen, Kapitel 3, Vers 18. Und nachdem der Harry Ironside das begriffen hat, was Gnade gelebt hat, schreibt er, das waren frohe und glückliche Jahre. Und wenn ich auf den Weg zurückschaue, den Gott mich begleitet hat, so kann ich ihm nur für seine unvergleichliche Gnade danken, die mich von Selbstanklagen befreit hat und mich erkennen ließ, dass die vollkommene Heiligung und die vollkommene Liebe nicht in mir zu finden sind, sondern nur in Jesus Christus. Ich habe während meines ganzen folgenden Lebens immer mehr gelernt. Je mehr mein Herz mit Christus beschäftigt ist, desto mehr erlebe ich die praktische Befreiung von der Macht der Sünde. Und desto mehr erkenne ich, was es bedeutet, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Als Unterpfand der zukünftigen Herrlichkeit. Ich habe Freiheit und Freude gefunden, seit ich so von den Fesseln befreit bin, die ich auf Erden nie für möglich gehalten hätte. Lebt eure Beziehung mit Gott in jeder Hinsicht auf der Grundlage von Gnade. Von Gottes unverdienter Gunst, die wir in Jesus Christus haben. Das ist der Schlüssel. Der Apostel Paulus würde uns Christen, die wir so leicht wieder in Gesetzlichkeit zurückfallen, mit den Galatern sagen, seid ihr so unverständlich. Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch, aus menschlicher Energie, vollenden. Und er würde uns mit dem Timotheus sagen, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist.
Sei stark in der Gnade. Leute, seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist.
Dieser römische Hauptmann hat mehr über Beziehung mit Gott verstanden als die jüdischen Leiter.
Und er kam erstens voll Barmherzigkeit für seinen Knecht. Er kam zweitens demütig zu Jesus, hat an seine Gnade appelliert.
Und der dritte und letzte Punkt, er kam voll Glauben. Lass uns weiterlesen im Vers 6. Er sagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich nicht selbst auch für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort.
Und mein Diener wird gesund werden.
Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht. Und ich habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin und er geht. Und zu einem anderen, komm und er kommt. Und zu meinem Sklaven, tu dies und er tut das. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden.
Dieser römische, heidnische Hauptmann hatte mehr Glauben, größeren Glauben als die jüdischen Leiter. Die haben Jesus immer abgelehnt. Und Glauben ist eine Willenssache eigentlich. Ist eine Willensentscheidung.
Jüdischen Leiter wollten nicht an Jesus glauben, obwohl sie so viele Zeichen gesehen haben von ihm. Wollten nicht annehmen, dass er Gottes Sohn ist und damit Gott ist, Gottes Natur teilt. Obwohl das im Alten Testament klar war, dass der Messias Gottes Sohn sein würde. Die Juden haben sich zur Zeit Jesu eigentlich schon so ihre eigene Religion zurechtgeschnitzt. Die mit der alttestamentlichen Religion, die mal allzu viel zu tun hatte. Und in die selbstgeschnitzte Religion hat Jesus nicht reingepasst.
Für den römischen Hauptmann war es kein so ein großes Problem, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das war in seiner Religion normal.
Aber ihm war klar, wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann ist er allmächtig. Dann hat sein Wort echte Autorität. Und darauf hat der Hauptmann sich verlassen.
Jesus spricht nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden.
In Matthäus 28 heißt es, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Glaubst du das?
Gibt es irgendein Problem in dieser Welt? Irgendein Problem in deinem Leben, was zu groß ist für Jesus?
Der sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.
Es gibt unser Leben Perspektive, oder?
Leute, wenn wir beten, dann haben wir Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott.
In Lukas 4 heißt es, sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht.
Und es heißt dort, Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus.
Jesu Worte waren vollmächtig. Jesu Worte hatten Autorität. Er hatte Befehlsgewalt über alle Schöpfung, über die Dämonen, über den Teufel.
Hey, die Worte Jesus sind die Worte des lebendigen, allmächtigen Gottes.
Leute, das ist, was wir hier in unserer Hand halten. Das sind Gottes Worte.
Die Worte des allmächtigen Gottes.
Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden.
In Jesaja heißt es, wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden.
So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Das ist Gott, der hier spricht.
Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe.
Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert.
Durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist.
Scheide zwischen menschlichem und göttlichem, sowohl der Gelenke als auch des Magens und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hey, das ist das Wort, das wir in unseren Händen halten. Das ist Gottes Wort. Mächtig und wirksam und zweischneidig wie ein Schwert. Es sind Gottes Worte hier, die haben die Kraft und die Macht, dein Leben zu verändern. Und Gott wird absolut zu seinem Wort stehen. Wirst du das im Glauben ergreifen, wie dieser Hauptmann? Wie Maria gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Wenn du Gottes Wort so liest, dann wird Wunder geschehen. Das kann ich dir versprechen. Wirst du frei werden von Ängsten, die dich quälen und Sorgen und Verdammnis und Depression und Sünde und Selbstmitleid. Wenn du Gottes Wort, Gottes Verheißungen so liest und sagst, doch mir geschehe nach deinem Wort. Worte des lebendigen, allmächtigen Gottes, wirst du Heilung erfahren. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. In Vers 10 lesen wir, und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den kranken Knecht gesund. Vollmacht Jesu. Ich finde es interessant, dass hier nirgendwo berichtet wird, dass Jesus das Wort überhaupt gesprochen hat. Der Wille Jesu ist genug in seinem Herzen. Und es geschieht. Und dieser Mann, der krank im Sterben lag, wurde auf wunderbare Art und Weise geheilt. Jüdischer Hauptmann hat Jesus besser gekannt als die jüdischen Leiter. Hat erkannt, dass Jesus Vollmacht und Autorität hat vom Vater. Und er hat verstanden, wie Autorität und Befehlsgewalt funktioniert. In Vers 8 sagt er, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht. Und ich habe Soldaten unter mir. Ich habe auch Befehlsgewalt. Und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt. Und zu meinem Sklaven sage ich, tu dies und er tut es. Hat verstanden, wie es funktioniert. Letzter Punkt, den ich heute machen will, ist, um Autorität zu haben, musst du unter Autorität sein. Sehen wir hier illustriert. Dieser Hauptmann hatte Autorität, weil er unter Autorität des Kaisers stand. Er hatte Autorität, weil er einen Fahneneid geleistet hat auf seinen Kaiser, auf seinen Oberbefehlshaber. Er hatte Autorität, weil er seinen Vorgesetzten gehorcht hat. Deswegen hatte er Befehlsgewalt. Wenn er das nicht getan hätte, hätte er das nicht. Wenn er aus der Armee austritt, dann hat er keine Befehlsgewalt, keine Autorität mehr über diese 100 Soldaten, die unter ihm sind. Selbe sehen wir in Jesu Leben. Jesus war sein ganzes irdisches Leben unter der Autorität des Vaters. In Johannes 8 sagte, ich tue alle Zeit das, was dem Vater wohlgefällt. Ich tue nichts aus mir selbst, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, so rede ich. Hat sein ganzes Leben in völliger Abhängigkeit und völliger Unterordnung unter dem Vater gelebt. Zu jeder Zeit völlig seinem Willen untergeordnet. Selbst wenn es absurd schien, selbst wenn es gekostet hat, selbst wenn es nicht seine erste Wahl gewesen wäre, menschlich gesehen. Ich finde es erstaunlich, ich denke an diese Bibelstelle in Lukas 2. Diese Begebenheit, wo Jesus mit den Eltern nach Jerusalem geht zum Fest und dann gehen die nach Hause und Jesus bleibt zurück im Tempel als 12-Jähriger. Und seine Eltern kriegen die Panik natürlich, er ist nicht da, ich habe gedacht, er ist bei dir, oh nee, ich habe gedacht, er ist bei dir. Und dann suchen sie ihn 2 Tage lang und finden ihn im Tempel und machen ihm wahnsinnige Vorwürfe. Oh Jesus, wie konntest du uns das antun? Ich sage, versteht ihr nicht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem Haus meines Vaters sein muss? Und dann dieser erstaunliche Satz, dann heißt es, und er ging mit ihnen nach Hause und war ihnen untertan. Jesus, der allmächtige Gott, seinen irdischen Eltern untertan. Der perfekte Gottmensch, seinen unvollkommenen Eltern. War Jesus weiser als seine Eltern? Aha, die haben nicht kapiert, was abgeht. War Jesus geistlicher als seine Eltern? Auf jeden Fall, er war Gott. War Jesus sündenloser als seine Eltern? Ja. Und trotzdem war er ihnen untertan. Hey, das ist ein Bibelwort für Teenager. Oder? Das ist ein Bibelwort für Teenager. Die im Alter sind, wo sie denken, sie wissen eigentlich alles besser und wo ihnen die Unvollkommenheit der Eltern bewusster ist als vielleicht in einem anderen Alter. Mark Twain hat mal gesagt, als ich 14 Jahre alt war, war mein Vater für mich so dumm, dass ich ihn kaum ertragen konnte. Aber als ich 21 wurde, war ich doch erstaunt, wie viel der alte Mann in 7 Jahren dazugelernt hat. Vielleicht denken manche von euch Frauen, hey, ich bin doch geistlicher als mein Ehemann. Ich habe ihn zum Glauben geführt. Oh, ich bete jede Woche, der kriegt sein Hintern nicht hoch. Vielleicht denkst du dir als Arbeitnehmer, hey, mein Chef ist ein Vollidiot. Ich weiß es besser als er. Und die Art, wie ich das tun würde, ist besser, als wie er das tun will. Jesus war seinen Eltern untertan. Obwohl er geistlicher war und weiser war und besser wusste und sündenloser war. Herausforderung für uns. War Gott untertan, selbst als es ihn viel gekostet hat. Selbst als er menschlich gesehen den Weg nicht gehen wollte. Ihr wisst es im Garten, als er gebetet hat und gerungen hat, mit der Berufung ans Kreuz zu gehen, unsere Schuld zu tragen. Er sagt, Vater, wenn es möglich ist, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus war unter Autorität. Deswegen hatte er Autorität. Dieser Hauptmann war unter Autorität, deswegen hatte er Autorität. Wer ist deine Autorität? Wer oder was bestimmt dein Leben? Unter welchem Einfluss stehst du? Bist du unter Autorität? Oder versuchst du selber Gott zu spielen? Bist du unter Autorität? Nicht nur mit Worten, wie wir letztes Mal gesehen haben. Leute, die kommen, die sagen, Herr, Herr. Dann bist du wirklich unter seiner Autorität. Nimmst du sein Wort ernst? Bist du Gott wirklich untergeordnet? Und auch diesen Autoritäten, die Gott über dich gesetzt hat. Ihr Kids euren Eltern, Frauen euren Ehemännern, ihr Arbeitnehmer euren Arbeitgebern, der Regierung, Gemeindeleitung. Und nur wenn du untergeordnet bist, dann hast du auch Autorität. Alle Autorität ist abgeleitet von Gott. Er ist der einzige Souveräne. Es gibt weder einen souveränen Staat noch einen souveränen Menschen. Das ist alles bla bla bla. Alles nicht wahr. Einzig Souveräne ist Gott, der alles, was existiert, aus dem Nichts in Existenz gesprochen hat. Alle andere Autorität ist abgeleitet von ihm. Und so ihr Ehemänner, wenn ihr nicht wirklich Gott untergeordnet seid, wie wollt ihr erwarten, dass eure Frauen vor euch Respekt haben? Und eure Kids. Und Gottes Wort sagt uns eigentlich, dass sie dir nicht untergeordnet sein müssen, wenn du was willst, was gegen Gottes Wort ist. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr Männer, wenn ihr eurem Chef nicht untergeordnet seid und ständig auf den schimpft und kritisiert und schlecht redet, dann wollt ihr erwarten, dass eure Kinder euch untergeordnet seid und eure Frauen euch untergeordnet sind. Wir Frauen, wenn ihr die Leiterautorität über die Familie, die Gott den Männern gegeben hat, dann respektiert, wenn ihr alles besser wisst und ständig nörgelt und ignoriert, was er sagt. Wundert ihr euch, wenn eure Kinder gegen euch rebellieren? Älteste Gemeindeleiter müssen Vorbilder sein im Glauben, müssen einen guten Ruf haben vor denen, die draußen sind, müssen Jesus untergeordnet sein, sonst brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Schäfchen keinen Respekt haben, unsere Autorität nicht respektieren. Heißes Thema, ha? Wie geht's dir damit? Mit Unterordnung. Wichtiges Prinzip, das wir heute lernen zum Schluss. Du hast nur Autorität, wenn du unter Autorität bist. Und das heißt natürlich, dass du vor allem unter der Autorität Gottes bist. Unter seinem Wort. Dass wenn du Herr sagst, dass es wirklich diese Beziehung ausdrückt, dass er der Herr ist und du bist der Sklave, der Diener. Dass er wirklich in dein Leben sprechen kann. Dieser Hauptmann, er öffnete sein Herz für die Not anderer. Er kam mit Glauben und mit Demut zu Jesus. Er rechnete mit seiner Gnade und Jesus war beeindruckt von ihm. In ganz Israel habe ich keinen solchen Glauben gefunden. Wollen wir Jesus beeindrucken diese Woche? Lass uns diesen Hauptmann als Vorbild nehmen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für diese guten Vorbilder in deinem Wort. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst. Ich bitte dich, dass du uns weiche Herzen gibst. Herr, dass du uns frei machst von unserer Selbstsucht und dass du uns wirklich barmherzige Herzen schenkst. Herzen, die weich sind, die sich berühren lassen von der Not anderer, die nicht wegschauen. Herr, dass wir uns Berufungen schenken lassen von dir. Und Vater, ich bete, dass du uns wirklich Gnade verstehen lässt. Wirklich verstehen lässt, dass unser Leben mit dir allein auf Gnade beruht. Unverdienter Gunst. Lass uns aus Gnade leben. Und Vater, stärke unseren Glauben und hilf uns, dir untergeordnet zu sein und den Autoritäten, die du über uns gesetzt hast. Und Herr, dann wollen wir uns nach dir ausstrecken und wir sagen, Herr, wir wollen dich erleben. Wir wollen erleben, wie du uns gebrauchst. Wir wollen diese Wunder in unserem Leben erleben und in unserem Alltag, wie du durch uns wirkst und durch uns anderen Menschen dienst. Wie du Menschen frei machst und zu dir ziehst und heilst und befreist von Depressionen und all diesen Dingen. Wir wollen sehen, Herr, wie du einen Unterschied machst durch uns in unserer Stadt hier, in unseren Familien, in Menschen, die du uns in unser Leben gestellt hast. Wir möchten sehen, dass du uns gebrauchst, Herr. Wir wollen dich beeindrucken, Jesus. Nicht, weil wir so gut sind oder wegen dem Tollen, was wir tun. Das ist nicht möglich. Aber Herr, offensichtlich bist du beeindruckt vom Glauben, diesem Vertrauen, dieser Demut, dieser Abhängigkeit von dir. Und deiner Gnade. Lass uns wachsen in diesen Dingen, darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.